So, wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu den Hebräerbrief auf. Und zwar wollen wir in Hebräer Kapitel 9 den Vers 26 betrachten, und zwar die zweite Hälfte B. Hebräer 9, Vers 26b, dort heißt es: Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Soweit Gottes Wort. Die Bibel, die ganze Bibel, enthält nicht Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Und in der Heiligen Schrift gibt es Teile, die uns in Sonderheit ansprechen. Und ein solcher Brief ist der Hebräerbrief. Wir könnten sagen, eine Perle unter Gold. Und in dem Hebräerbrief finden wir Aussagen, die wir an vielen Stellen der Heiligen Schrift nicht wiederholt finden. Und darum redet, wenn man errettet ist, nach relativ kurzer Zeit der Hebräerbrief in besonderer Weise zu den Herzen der Erretteten. Vielleicht wird ein Teil, der hier drin sitzt, das verstehen, dass nach geraumer Zeit, nach 2, 3, 4, 5 Jahren, plötzlich der Hebräerbrief anfängt zu reden. Der hat solch eine liebliche Form, wie man es kaum ausdrücken kann. Dann gewinnt man ihn besonders lieb. Perle nennt man so etwas. Und darum wollen wir heute, wie wir im Text hier verlesen haben, heute etwas hören, oder etwas über das Opfer aus Gottes Wort hören, aus Gottes Wort vernehmen. Das Opfer. So arg wie die Sünde ist, mächtiger dafür ist das Opfer, um die Sünde zu beseitigen. Würde ein Opfer geringer sein als die Macht der Sünde, wäre keine Beseitigung der Sünde vorhanden. Und zwar wollen wir heute etwas über das erste Opfer und das letzte Opfer, über die Gottes Wort an vielen Stellen der Heiligen Schrift berichtet, hören. Das erste Opfer und das letzte Opfer. Beide Opfer, das erste und das letzte, stehen in ganz enger Verbindung mit der Sündenschuld des Menschen zueinander. Gewaltige Parallelen verbinden das erste und das letzte Opfer der Mitteilung der Heiligen Schrift. Bei Gott gibt es Grundsätze, die nicht übertreten werden können durch Menschen. Gott lässt's nicht zu. Und Gott hat selbst solche Grundsätze, die der Ausdruck seines Wesens sind. Und mit dem bekommen wir es heute hier in unserem Thema zu tun, das da lautet: Bei Gott gibt es ohne Blutvergießen keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Ein Grundsatz Gottes, der die Schuld von Sünde, so stark sie sein mag, Sündenvergebung allein nur eingrenzt durch Blutvergießen und der damit verbundenen Vergebung. wenn wir es heute in der Endzeit mit schrägen Figuren zu tun haben, die uns ein blutloses Evangelium vorzusetzen, versuchen, wir nehmen es sowieso nicht an. Ich sag's, wir nehmen es nicht an. Es ist nicht von oben, vom Vater der Lichter. Denn da kommt alle gute Gaben. Das ist eine böse Gabe. Das sage ich. Ein blutloses Opfer, ein blutloses Evangelium ist Lüge Satans. Egal, wer sich dieser Lüge hingeben mag. Grundsätze Gottes stehen dafür. Nun, der moderne Mensch der heutigen Zeit, der liebt das Wort Schuld oder Sünde überhaupt nicht. Der kann es nicht hören. Ihm kommt eher das Erbrechen an, als dass er sagt, ich bin ein Sünder. Und nichts ist dem Menschen so wahr, wie dass ein jeder ein Sünder ist. Kannst du mir eine größere biblische Tatsache sagen, als das, was uns betrifft, wir allesamt von Natur aus Sünder sind? Der Mensch, der Moderne, das heißt der Gottentfernung, kann Gottes Wahrheit nicht mehr ertragen. Er will's nicht ertragen, weil er es nicht ertragen kann. Der Mensch, der Moderne, will frei von Schuld, er will frei von Sünde sein. Wir können es ihm nicht verwehren und können es ihm nicht verdenken. Aber der will frei sein von Schuld, von Sünde, ohne aber die Vergebung der Heiligen Schrift anzunehmen. Ohne die Vergebung der Heiligen Schrift zu suchen. Und wenn wir die Gründe aufzeichnen, warum will der moderne Mensch zwar nicht ein Sünder sein, er lehnt es ja ab. Gut, gibt es noch zu, Schuld vor Gott zu haben, dann lehnt das aber ab, die biblische Vergebung in Anspruch zu nehmen. Warum? Weil das Herz zum Zerplatzen stolz ist und der Stolz die Wahrheit nicht zulässt. Das ist jenes Hinweggehen des stolzen Herzens von der Wahrheit Gottes. Der Mensch des 20. Jahrhunderts will sich durch eigene, durch persönliche Zielsetzung erlösen. Der will sich selbst den Weg der Erlösung suchen. Und da gerät er, wie die Bibel sagt, in die Philosophie. Gottes Wort ist keine Erfindung von mir. Ich sage noch einmal, Gottes Wort ist es und nennt die Selbsterlösung, die Philosophie in Kolosser 2, Vers 8. Eitlen Betrug. Philosophen sind Betrüger. Also wenn ihr mal gefragt werden sollte, was ist ein Philosoph, dann könnt ihr gleich antworten. Die Bibel sagt ein eitler Betrüger. Sie sind ein schöner Betrüger, Herr Professor. Sagt die Bibel. Wir müssen jetzt nur noch feststellen, wo die Wahrheit ist. Sagt's lieber nicht. Der Mensch will doch kein Sünder sein. Dafür ist er doch ein Philosoph. Und wie wir gleich sehen werden, ist dieser moderne, selbsterlösende Trend überhaupt nichts wissenschaftlich Neues. Nun, Philosophen gibt's schon lange. Der Mensch liebäugelt seit Jahrtausenden mit der Philosophie. Herumphilosophieren gibt's schon seit langer Zeit. Wir lesen von dieser, von diesen Anfängen der Philosophie bereits in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Als sie, jene ersten Menscheneltern, gesündigt hatten, sagt Gottes Wort, da erkannten sie, das hat niemand ihm gesagt, die Bibel redet, da erkannten sie, dass sie nackt waren. Diese Erkenntnis ihrer Nacktheit war keine Philosophie, sondern Tatsache, Wahrheit. Und hier begegnen jene ersten Menschen der Wahrheit mit Philosophie. Sie erkennen, dass sie sich verändert haben und aus dem Zentrum Gottes gekommen sind. Sie sind nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott. Philosophen sind Leute, die nicht in Gemeinschaft mit Gott sind. Die sind natürlich auch in einer Gemeinschaft, aber das müssen wir jetzt hier nicht feststellen. Aber nicht mit Gott, und darum geht es. Da werden nicht die göttlichen Grundsätze behandelt. Da wird Gott nicht befriedigt über die Grundsätze, die er in seiner Heiligkeit sich vorgesetzt hat. Er ist ein heiliger Gott. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und dann gehen sie auf die Linie der Philosophie ein. Sie sehen, sie sind verloren. Sie sehen, sie haben gesündigt. Das ist etwas, was sie nicht wollten, was sie nicht mochten, was sie nicht sein wollten. Verlorene Sünder. Und da heften sie sich selbst Schürzen zusammen. Sie nehmen Feigenblätter. Wisst ihr, der Feigenbaum hat in Israel eine Bedeutung. Der Feigenbaum in Israel zeigt das Königtum an. Sie wollten selbst über diese Frage der Schuld König sein. Sie wollten darüber stehen. Diese Gedanken über Dinge von, über Gott zu stehen, kommt von jemand, von dem auch die Philosophie kommt. Geschwister, es ist eine schlagwortartige Rede in unseren Landen, dass es heißt, vielleicht haben wir es schon gehört, mit Sicherheit haben wir es schon gehört, hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Hast du schon gehört? Das ist philosophische Lüge. Die Bibel lehrt, komm zu Christus, dann hilft dir Gott. Aber nicht hilf dir selbst. Werde Philosoph, dann hilft dir Gott. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen, sagt die Bibel. Diese Schürzen waren selbst von der Bedeckung her ein fragwürdiges Element. Nun, wir sehen, dass wir in den Jahrtausenden so weit gefallen sind. Ich warte ja immer drauf, bis die ersten mittelbar so Blättern über die Zeil laufen. Ich warte immer noch drauf. Und wenn ich es in der Zeitung gelesen habe, werde ich es hier bekannt machen. Also, wir sind nicht weit davon weg. Es dauert auch gar nicht mehr lange, dann passiert's. Die Sünde ist, sie hat uns nackt gemacht. Sie hat uns bloßgestellt vor einem heiligen Gott. Was ist denn Sünde? Sünde ist Fluch gegen Gott und vor Gott. Wir sind vor einem heiligen Gott entblößt. Er sieht uns in der Schande. Nicht in der Schande der Schöpfung, sondern in der Schande der Sünde. Das ist's. Nicht nur Gott, auch die ersten Menschen erkannten die furchtbaren Folgen der Sünde. Aber als der Mensch durch Sünde in das Verderben gekommen war, als er diese Folgen erkannte, da war es zu spät. Das heißt, aus geschehener Sünde kann ich nicht mehr mich herauslaborieren. Ich kann vieles. Mit vielen Dingen vieles. Ich kann Gerede aufbauen und kann aus der Luft Stoffe herausziehen, die ich in der Wirtschaft wieder verarbeite. Das kann ich alles machen. Ich kann durch die Chemie kann ich viele, viele Dinge verändern, die uns auch nutzbar sein können. Wir haben Geräte, die durch schlecht hergestellte Kassetten so durchlaufen gelassen werden, dass sie die Nebengeräusche weitgehend herausbringen. Wir können vieles, aber etwas, was wir nicht können, auch nur eine einzige deiner eigenen Sünden vor Gott ungeschehen machen. Kannst ja mal probieren. Ich sag dir dann, was los ist. Tun wir's, versuchen wir's, geraten wir in neue Sünde, dieser einen Sünde wegen, die wir hinwegtun wollten. Weil alles Handwerk und alle Betätigung, Sünden zu beseitigen, außer der Inanspruchnahme des Opfers Jesu, wir in neue Sündenschuld verstricken. Das ist Sünde. Das ist Sünde, auch deine und meine Sünde. Wenn wir versuchen, sie zu beseitigen, geraten wir in neue Schuld vor Gott. Nun, diese ersten Menscheneltern, die tun uns ja heute noch ein wenig leid. Wenn die das Wissen gehabt hätten über Sünde, das wir haben, hätten sie das nicht gemacht. Darum tun sie uns leid, dass sie nicht wussten, was richtig Sünde ist. Und sie hatten auf die Stimme der Schlange gehört. Gott hatte nicht gesagt, ihr dürft nicht auf die Stimme einer Schlange hören. Das hatte er nicht gesagt. Was hatte er ihnen denn geheißen? Er hatte ihnen verboten, von der Frucht des einen Baumes zu essen. Das hatte er. Die Eva bestätigt es nämlich. Vor dem Sündenfall bestätigt sie es. Aber dass sie sich mit der Schlange einließen, hatten sie Gemeinschaft mit Satan gepflegt, der durch die Schlange redete. Und dieser Teufel hatte es ihnen eingegeben, von dem kam das. Sie sollten sich selbst erlösen oder dass sie sich selbst erlösen könnten. Der Erfinder dieser philosophischen Klausel war der Satan selbst. Die Menschen führten jetzt nur aus, ob es der Griff nach der verbotenen Frucht war, bis hin zum Mund, oder ob es die selbsterlösende Bedeckung durch die Feigenblätter war. Der Urheber, der sprach durch die Schlange. Und genau hier liegt der Anfang der Selbsterlösung. Hier liegt er. Die Erlösung durch Gott soll verleugnet werden. Das war das Ziel Satans. Die Erlösung durch Gott zu verleugnen. Die Erlösung Gottes mit Lüge den Menschen nahe zu bringen. Dann tun sie es nicht mehr, weil ja Lüge dazwischen steht. Und genauso wie der Feind durch Lüge die ersten Menscheneltern in den völligen Tod gerissen hat. Er hat ja gesagt, mitnichten werdet ihr sterben. Versucht nun der Satan, den gefallenen Menschen um die Erlösung zu betrügen. Das geht ja immer weiter. Die Sünde bleibt ja nicht isoliert. Sie wirkt ja bestialisch immer weiter. Und selbst wenn wir erlöst sind, machen wir uns nichts vor, lässt der Teufel uns nicht in Ruhe. Der funktioniert an einem jeden erretteten Herzen herum. Warum? Was hat er denn vor? Wir sind doch erlöst. Ja, natürlich. Aber er gönnt uns nicht des Himmels Helligkeit im Lohne Christi. Den bringt es hier um, wenn er daran denkt. Ihn durchzieht es mit Neid, dass er ins Rotieren kommt. Er will nicht, dass wir in Herrlichkeit zur Ehre des himmlischen Vaters durch den Lohn Gott verherrlichen. Deshalb funktioniert er immer noch. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo der Herr gekommen ist, um dem Funktionieren dieses Feindes entzogen zu sein, so viele dem Herrn gehören. Die Selbstbedeckung anerkennt Gott nicht. Die Selbstbedeckung anerkennt nicht Gott und schon gar nicht Gott als Erlöser. Und nun werden wir zum ersten Opfer gottgemäß hingelenkt. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. Da heißt es, und Gott machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fell und bekleidete sie. Das Erste, was uns auffällt, er machte nicht Schürzen für sie. Der Unterschied zwischen einer Schürze, na, es gibt heute auch Kittelschürzen, aber normalerweise ist solch eine Lederschutz oder Kunststoff, dort wo man arbeitet, und dort ist die Abnutzung groß und deshalb schützt man die Kleider, und das ist eigentlich nur im Vorbereich, wo gearbeitet wird. Aber Gott macht ihnen Röcke, geschlossene Teile von Bekleidung, damit sie von jeder Seite bedeckt seien und nicht nur von einer. Er machte ihnen Röcke von Fell. Ich bin einige Jahre in England gewesen und mich hat das immer sonderbar angemutet, wenn man die Mode von Schottland an Männern sah. Ich bekam da immer ganz komische Gedanken. Ich konnte die nicht richtig einordnen. Das waren Schottenröcke. Und die haben das noch als Uniformteil traditionsaufgebaut, waren das Soldaten. Und die machen so, die dudeln so mit solchen Geräten. Und das ist aus dem frühen Mittelalter übernommen. Die blasen da rein. Man meint, das nimmt überhaupt kein Ende mehr, wenn die angefangen haben. Die hört man noch kilometerweit. Ich habe das wiederholt gehört und gesehen. Und nun ja, aber ich habe immer gedacht, da stimmt was nicht. Und aber das war mehr eine Tradition, denn die hatten unter den Röcken auch Hosen. Das habe ich dann gesehen. dass die sich bückten und da hatten die auch noch in dem gleichen karierten Stoff Hosen drunter. Da habe ich gedacht, das ist ja Quatsch. Da brauchen sie, können sie doch die Röcke weglassen. Den Zinnober, im Sommer ist das sowieso heiß. Nun gut, aber wir lassen es denen. Die haben vielleicht mehr Verständnis für solche Sachen. Als Gott die ersten Sündermenschen mit Fell bekleidete, da wurde ihre Blöße nicht in eigener Sache, nicht durch philosophisches Wissen, dessen Ausgangspunkt der Philosophie Satan ist, bedeckt, sondern durch Gott selbst. Das war nicht die letzte Lösung, aber das war eine Lösung, wie der Mensch vor Gott zu stehen vermochte als Sünder, dass Gott sich dem Menschen wieder nähern konnte. Er, Gott, bekleidete selbst sie, die gefallenen Geschöpfe. Der Mensch in der Sünde. Felle dienten für diese Bedeckung. Aber diese Felle stammten von Tieren ab. Aber Tiere mussten, um ihre Felle abzuliefern, und das hat Gott nicht so gemacht, wie wir das in den Märchen unserer deutschen Lande kennen, dass er den Fuchs aus dem Fell rausgejagt hat, bei Münchhausen, so nicht. Nein, nein, so nicht. Die Felle stammten von Tieren ab. Tiere mussten ihr Leben lassen, damit Adam und Eva die von Gott gegebene Bedeckung erhielten. Hier erleben wir erstmals, wie infolge Sünde eine gewisse Stellvertretung im Opfer dieser Felllieferanten, dieser Tiere gewählt wurde. Das heißt, Blut musste fließen, weil, warum? Das ist der göttliche Grundsatz, weil ohne Blut keine Vergebung vor Gott ist. Wir haben heute die sonderbarsten blutlosen Verrücktheiten auch unter den Kindern Gottes, angefangen vom blutlosen Evangelium, und dass man dann sagt, das Blut Jesu, das braucht nur einmal angenommen, dann wirkt das immer automatisch. Braucht man gar nicht mehr zu erwähnen. Das gehört alles zur Philosophie. Ich habe das schon bedauert, dass unsere grammatikalische Seite das mit PH schreibt. Das müsste mit V geschrieben werden. Dann legen wir der Inbegrifflichkeit ihrer Herkommenschaft weit näher. Man funktioniert an den Aussagen der Heiligen Schrift herum. Man hat selbst nicht verstanden, was Gott schreibt, was Gott sagt in seinem Wort. Sie sind Gott fern, diese Menschen, auch wenn sie gläubig sind, auch wenn sie errettet sind. Wer Gottes Wort widerspricht, widerspricht dem Schöpfer. Wer sich dem Schöpfer widersetzt, steht außerhalb des Willens Gottes. Und hier erleben wir erstmals, wie infolge von Sünde eine Stellvertretung in einem Opfer etwas bewirkt. Das erste und das letzte Opfer brachte Gott den Menschen. Noch einmal, so wichtig. Das erste Und das letzte Opfer, das A- und das Oder-Opfer, brachte Gott den Menschen. Alle übrigen Opfer, alle Millionen von Opfern brachte der Mensch Gott. Bis auf das erste und das letzte, was wir in der Heiligen Schrift mitgeteilt bekommen haben. Also umgekehrt. Das erste Opfer, von dem wir jetzt gehört haben, konnte auch nur diese Schande bedecken. Aber die war unter dem Fell noch drunter. Das ist ungefähr so, wenn einer, in der Bibel ist mitgeteilt, dass einer eine Hand, der sich an dem Altar da bewegt hatte, ein König im Alten Bund, der hatte da Opferungen durchgeführt, da wurde die Hand aussätzig. Die wurde plötzlich schneeweiß, da hat er geguckt und da wurde er selber ganz weiß. Da hat er gebeten, man möchte für ihn einstehen, also die Hand als gesehen. Wenn er jetzt gesagt hätte, deck mal einen Lappen drüber, so jetzt ist es beseitigt. Das war Bedeckung. Aber unter dem Lappen war das genau noch so schlimm. Das ist Bedeckung. Die Sünde war nicht weg, die war da, sie war nur zugedeckt. Kannst die Hand mal hier unter die Tischdecke halten? Kannst du sagen, ich habe keine Hand mehr? Nur weil sie, nein, die ist trotzdem noch da. Ich habe sie nur unter diese Decke gehalten. Das letzte Opfer, Jesus Christus, bedeckt die Sünden nicht, sondern die Bibel lehrt, nimmt sie weg. Und das ist für uns entscheidend. Nimmt sie vollkommen weg, sodass Johannes ausruft, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Wir freuen uns darüber, dass so viele mit ihren Sünden zu Christus gekommen sind, ihre Sünden losgeworden sind, Versöhnung durch des Lammes Blut erhalten haben für Zeit und Ewigkeit. Nicht zugedeckt, nichts, weg. Während die Opfer mit Tierblut die Sünden allein nur zudecken vermochten, welches das Zeichen des Alten Testamentes, des Alten Bundes ist, nimmt das Opfer und Blut des Lammes Jesu die Sünden im Vorzeichen des Neuen Testaments gänzlich weg, was wir dann im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wir nur den einen Vers lesen, Vers 5, zum Ausdruck haben. Ersten Johannes 3,5. Und ihr wisset, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden, da steht nichts von zudecken, ja heißt es wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Der das gemacht hat, der sie weggenommen hat, Sünde ist nicht in ihm, sagt Gottes Wort. Der war größer, der war mächtiger als die Sünde, wie eingangs gesagt war. Wenn das auch ein Sünder von sich sagen würde, ich nehme euch jetzt urba et orbi eure Sünden weg. Salem aleikum. Nein, dann wären sie noch da. Darum geht's. Aber er nimmt sie weg. Er ist größer als unsere Sünde. Mit dem Jetzt aber, wie unser Textwort angefangen hat, wird angedeutet, dass wir auf das letzte Opfer, jetzt aber, jetzt haben wir es, das letzte Opfer, Jesu hingewiesen werden sollen. Er wurde geoffenbart, weil er ja die Sünden wegnimmt und nicht zudeckt. Die Bibel sagt, er wurde geoffenbart zur Abschaffung der Sünde, zur Beseitigung der Sünde, dass du diese nie mehr sehen brauchst. Brauchst dich nicht mehr zu übergehen an deiner eigenen Sünde. Das ist das Opfer Jesu, unseres Herrn. Zur Abschaffung der Sünde, hier heißt es durch sein Opfer, er selbst der Sündlose, der größer war, gewaltiger war als alle Sünde dieser Welt. Er konnte das tun. Der Sohn Gottes ist für meine und für deine Sünde ans Kreuz gegangen. Er hat gesühnt für der Welt Sünden. Nach 1. Johannes 2, Vers 2 hat er alles das, was die ganze Welt betraf, auf sich genommen. Das ist ein Freudenschrei wert für jeden, der die Last seiner Sünde losgeworden ist durch eine Bekehrung hin zu ihm. Auf Golgatha, an Golgathas Kreuz ist die Sünde abgeschafft worden. Musst es im Glauben erfassen. Du darfst es nicht magisch sagen wollen. Du darfst nicht in dynamischer Weise, dass du es herausschreist. Nein, nein, das ist gar nicht notwendig. Gott ist nicht schwerhörig. Du kannst ihn sagen, wie du dich mit jedem anderen unterhältst. Und am besten kann man sich mit Gott unterhalten. Musst es mal versuchen. Musst aber sein Angesicht suchen. Und immer wieder neu kommst immer in tiefere Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Alle Menschen sind von Natur aus verloren, wenn sie sich nicht durch das Opfer Jesu Christi retten lassen. Die Rettung ist durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, wie es in Hebräer 10, Vers 10 ausgedrückt ist. Und im gleichen Kapitel, Vers 14, lesen wir, denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Er hat sie vollkommen gemacht durch die neue Schöpfung. Durch die neue Schöpfung. Das ist Herrlichkeit, die Gott jeden gibt, der zu ihm kommt in dieser Weise. Und in Römer 4, Vers 25, da wird dann gesagt, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Der Jesus ist nicht allein unserer Sünden wegen in den Tod gegangen. Er ist auch, der auferweckt worden ist, der gleichen unserer Sünden wegen. Ein Opfer allgemein ist nur dann ein Opfer, wenn es weh tut. Sonst ist es ein Almosen. Naja, Gott wollte von jeher, die ihm gehören, so auch sein Volk Israel, dass sie Opfer verbunden sein sollten. Denn nur Opferverbundenheit konnte sie in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott erhalten. Und deshalb lesen wir in den Evangelien, dass die Rechte nicht wissen sollte, was die Linke tat. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Das hat nichts mit den Parteien zu tun. Und mit Sicherheit nicht. Sondern der Priester, der am Wege von den Armen und Blinden angesprochen wurde, der sollte in die Tasche langen. Und da sollte er reinlangen und sollte dem, was er gerade geschnappt hat, geben. Aber wenn das erst hier reinzählt, das war dann vor Gott nicht mehr echt. Dann weiß die Rechte, was die Linke rausgenommen hat. Das andere ließ er dann wieder zack hineinfallen in den Beutel. Das wollte Gott nicht. Und Gott will auch, dass wir Opfer verbunden sind. Und auch wir haben kein Recht, das Opfer unseres Herrn an Gläubigen an der Welt zu beschneiden, sondern wir haben die ganze Fülle der Vergebung zu bezeugen, wo immer wir geladen oder gefordert sind, Christus zu bekennen. Und nicht nur ein bisschen. Ein Opfer tut weh, war gesagt. Sonst ist es kein Opfer. Und im Alten Testament, da musste der Hohepriester alljährlich einmal in das Allerheiligste eingehen. Die Vergebung im Blute der Opfertiere hatte die Wirkung in Vergangenheit jener Sünden bis zur Gegenwart, wo dieses Blut der Tiere an die Lade gesprengt wurde. Darum musste immer wieder und immer wieder neu geopfert werden. Und die persönlichen Sünden mussten immer wieder neu mit Blut vor Gott in Ordnung gebracht werden. Wenn die Menschen das heute besser wissen als Gott, müssen wir uns hier nicht unterhalten, was mit denen los ist. Die Vergebung im Blute des Lammes Jesu hat die Wirkung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und was unsere Errettung der Seele anbelangt. Ich rede von der Errettung der Seele, auch in der Zukunft. Nicht aber, dass wir sagen können, jetzt können wir loslegen, nicht wahr? Das Blut von damals, das wirkt auch in der Zukunft, also brauche ich mich gar nicht mehr, jetzt kann ich. Die Bibel nennt das auf Gnade sündigen und Paulus sagt, das sei ferne. Wem natürlich die Sünde näher ist wie das Hemd, nun, der soll es machen. Er wird auch von Gott die Antwort bekommen. Denn was er, unser Herr, gestorben ist, ist er ein für allemal, das ist sein Opfer, nicht unsere Inanspruchnahme, sondern sein Opfer, der Sünde gestorben. Sein Opfer war einmalig, weil es Wirksamkeit hat über alle Zeit. Ja, noch mehr, bis in alle Ewigkeit. Er rettete sind solche, die für alle Ewigkeit errettet bleiben. Darum braucht der Herr nicht immer wieder bei jeder Errettung eines Menschen neu zu sterben. Das nicht. Die Wirksamkeit des Opfers Jesu, des Lammes Gottes, ist so gottvollkommen, dass wir heute nach bei 2000 Jahren immer wieder zu ihm kommen dürfen, wenn wir gesündigt haben. Wir nehmen ihn nicht mehr, wenn wir errettet sind und gesündigt haben, als verlorene Sünder in Anspruch. Das ist nur einmal. Aber wir kommen zu ihm und nehmen ihn in Anspruch durch seine Erlösung als hoher Priester. Das ist etwas anderes. Aber als hoher Priester musste immer wieder neu ins Allerheiligste gegangen werden. Und dafür preisen wir seinen wunderbaren Namen, der für uns alles getan hat. Wir loben und wir preisen ihn und wir dienen ihn durch Gehorsam. Und außer diesem ist bei Gott nichts zu empfangen. Amen.